Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wart ihr mit unserem Herrn verbunden die letzten Tage? Habt ihr ihn gefeiert? Habt ihr ihm gedankt? Ihm neu euer Leben ausgeliefert? Weihnachten in dir. In der Tiefe des Herzens habe ich als Überschrift über meiner Predigt. Aber bevor ich anfange, möchte ich kurz die Technik bitten, den Film abzuspielen.
Seit Jahren wartet er. Jahrzehnte. Praktisch sein ganzes Leben lang. Jetzt ist er alt und spürt den eigenen Tod langsam in seine Glieder kriechen. Viel Zeit bleibt Simeon nicht mehr, bevor die Schatten der Nacht sein Leben umhüllen. Doch er wartet immer noch und hält sich an dem Versprechen fest, das Gott selbst ihm gegeben hat. Er wird den Retter der Welt mit seinen eigenen Augen sehen, bevor er stirbt. Und dann begegnet er Gott. Schon morgens spürt er, dass es ein besonderer Tag ist. Unruhig hastet er zum Tempel. Dort beachtet keiner den alten Mann, der am Tor Ausschau hält und angestrengt in die Menge blickt. Auch nicht die junge Familie, die mit ihrem Kind die Treppen hinaufsteigt. Doch als Simeon sie bemerkt, stürzt er auf sie zu, freudestrahlend, mit Tränen in den Augen. Er spürt, dass dieses Kind sein eigener Retter ist. So klein und zerbrechlich. Und doch Gott selbst. Es ist fast so, als hätte er sein ganzes Leben den Atem angehalten. Und jetzt ist Gott da. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles verändert.
Danke. Darf ich die erste Folie haben? Danke. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles verändert, war darüber geschrieben. Ich denke, ihr habt gleich gemerkt, von wem die Rede ist, dort in dem kleinen Film. Ich lese uns dazu die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe Israels. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht eher sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Entschuldigung. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Leben, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Ich möchte zunächst beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir aus deinem Wort immer wieder lernen dürfen. Herr, und du stellst uns heute Morgen diesen Simeon vor Augen. Wir dürfen sein Leben betrachten. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, Herr. Und dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort auch verständlich machst, dass wir es begreifen, was du uns, jedem Einzelnen persönlich, damit sagen willst. Herr, damit wir wirklich in dieses Leben hineinkommen, was du für uns vorgesehen hast und am Ende dein Name groß rauskommt. Die Menschen dich erkennen als den wahren Heiland und Herrn. Amen. Wir erleben hier eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, weil ein Mensch in der Tiefe seines Herzens Weihnachten erlebt hat. In der Tiefe seines Herzens Weihnachten erlebt hat. Weihnachten, die Geburt des Retters. Der alte Simeon gehört zu den lieblichsten Gestalten, möchte ich sagen, in den Evangelien. Es ist erquickend, einen so alten Menschen zu sehen, zu erleben, in dem, um es nochmal mit den Worten zu sagen, Weihnachten geworden ist in der Tiefe seines Herzens. Ein Mensch, der so alt geworden ist, in der Erwartung, Gott zu sehen. Und darüber freut sich Gott. In Jerusalem, da regierte der Herodes, da lehrten die Schriftgelehrten, da lehrten die Pharisäer. Aber in der Bibel lesen wir nicht, in Jerusalem lebte damals ein Pharisäer, ein Sadduzäer, ein angesehener Geschäftsmann oder ein Millionär namens so und so. Sondern in Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Das steht in der Bibel geschrieben von einem Simeon. Jerusalem war damals nicht mehr die heilige Stadt, wo nur noch gottesfürchtige Menschen wohnten. Diese Stadt war genauso verdorben wie irgendeine Stadt in unserer Zeit heute. Gottlosigkeit, pharisäische Heuchelei hatten überhand genommen. Aber doch lebte in dieser Stadt, die so verdorben war, ein Mensch, der sich in der Tiefe seines Herzens nach Weihnachten sehnte. Damals hieß es noch nicht Weihnachten, das war dieses Wort gab es damals noch nicht im Duden. Aber er sehnte sich nach dem Retter, nach dem Messias Israels. Wahrscheinlich gehörte er zu den Stillen im Lande, die nicht viel Aufsehen erregen, aber umso höher und umso mehr geachtet bei Gott. Und das erste, das vorrangige Merkmal unseres Lebens ist, oder sollte es zumindest sein, dass nicht Menschen uns kennen, sondern dass Gott uns kennt. Das sollte das Wichtigste in unserem Leben sein. Uns Menschen ist das irgendwie angeboren wir wollen uns immer gerne in den Vordergrund stellen. Ich habe das mal bei mir so rückwirkend reflektiert, das war bei mir auch so, wenn ich mal so eine Bildergalerie in irgendein Fotoalbum oder wie auch immer mir angeguckt habe mit anderen, wonach guckt man da zuerst? Wo bin ich da zu finden? Wo bin ich? Da bin ich, guck, da bin ich. Kennt ihr das irgendwo her? Echt? Allgemeine Zustimmung, danke. Ich, mich, ja? Gut, wenn jeder an sich denkt, dann ist ja an alle gedacht. Wir wollen beachtet sein bei den Menschen, wir wollen gegrüßt werden, wir wollen gelobt werden, wir wünschen uns Anerkennung und so weiter. Der Apostel Johannes schreibt von einigen hochgestellten Persönlichkeiten, die auch an Jesus glaubten, sich aber wegen der Menschen nicht zu ihm bekannten. Es heißt in Johannes 12, Vers 43, es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 44 zu den Menschen, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid stets bereit, euch gegenseitig zu ehren. Die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, bedeutet euch nichts. Nicht so bei diesem Simeon. Bei den Menschen war er vielleicht sogar unbekannt, aber Gott kannte ihn. Gott kannte ihn. Kennt Gott dich auch? Und als was kennt er dich? Kennt Gott dich als Beter? Kennt Gott dich als treuen Nachfolger? Als einen, in dem in der Tiefe seines Herzens Weihnachten geworden ist? Kennt Gott dich als einen, der sich nach der Wiederkunft Jesu sehnt, als Zeuge seiner Gnade und seiner Liebe? Simeon war bei Gott bekannt. Nach solchen, die ihm die Treue halten, hält Gott Ausschau und macht mit ihnen Geschichte. Im Psalm 101, Vers 6 und 7, was die Mitte der Bibel ist, ich habe das mal wirklich nachgezählt, akribisch die Verse, und es ist so, Psalm 101, Vers 6 und 7 ist genau die Mitte in der Bibel. Da heißt es, mein Augenmerk gilt denen im Land, auf die man sich verlassen kann. Mein Augenmerk, sagt Gott, gilt denen im Land, auf die man sich verlassen kann. Auf die Treuen. Solche Menschen sollen um mich sein. Wer einen guten Weg geht, der darf mir dienen. Ein Betrüger jedoch soll nicht bei mir im Haus sitzen. Wer Lügen verbreitet, der muss mir aus den Augen gehen. Simeon hatte ein wunderbares Zeugnis von Gott bekommen. Diesen Mann möchte ich mit uns mal betrachten heute, und zwar in drei Punkten. Einmal seine Stellung zu Gott, seine Liebe zum Tempel und dann auch seine Bereitschaft, diese Erde zu verlassen. Seine Stellung zu Gott war so, dass er gerecht und gottesfürchtig war, gerecht oder fromm, also nicht nur religiös. In Lukas 2, 25 haben wir gelesen, er war rechtschaffen und richtete sich nach Gottes Willen. Er lebte so, wie es Gott gefällt. Religiöse Menschen sind nicht automatisch gottesfürchtig, auch nicht automatisch gerecht. Was hätte Simeon dann den Pharisäern vorausgehabt? Auch unter denen gab es Gerechte. Er war auch nicht nur gottesfürchtig, er sprach also nicht nur von seiner Frömmigkeit, während sein Leben und sein Wandel etwas anderes ausdrückte. Bei ihm stimmte das Leben mit dem Zeugnis überein. Ich möchte es mal so sagen, sein Leben war aus einem Guss. Sein Bekenntnis und sein Leben, das war eins. Er hatte also in der Tiefe seines Herzens Weihnachten erlebt. Fromm sein, gerecht sein, heißt im Hebräischen ganz sein, vollständig, vollkommen, einwandfrei, untadelig, aufrichtig sein, ungetrübte menschliche Gottesbeziehung haben, rechtschaffene, untadelige Lebensführung eines Menschen, gut sein, in ethischem Sinn recht handeln, gerade sein, recht sein, im Gegensatz zu krumm, uneben sein. Wir sollen uns nicht verbiegen. Das bedeutet alles dieses Wort fromm oder gerecht. So möchte Gott, dass sein Volk ist. Christen sollen so sein. Simeon war so. Das war er deshalb, weil er sehr hoch von Jesus dachte, von dem Retter, von dem Messias, auf den er wartete. Als wahrer Israelit hat er fleißig in der Schrift geforscht und dadurch die Gewissheit bekommen, dass der Messias bald kommt. Dass der Messias bald kommt, das wusste er ganz tief in seinem Herzen. Dieser Messias, dieser Erretter, dieser Jesus war nun der Inhalt seines Sinnens und seines Trachtens, seiner Sehnsucht. Als Trost Israels, als Retter will er ihn sehen und nicht eher sterben, bis er ihn mit seinen Augen gesehen hat. Da hat er, darf ich mal so ein bisschen salopp sagen, mit Gott einen Deal ausgemacht. Gott, ich will nicht eher sterben, bis ich dich gesehen habe, deinen Erlöser, deinen Messias. Und wie glücklich ist der greise alte Mann, als er das Jesuskind auf seine Arme nehmen kann und Weihnachten erleben darf. Er durfte Weihnachten erleben. Jesus bedeutet ihm alles im Leben und im Sterben. Welch eine Freude hat Gott ihm bereitet, dass er ihn selbst, den Gott als Mensch, in seinen Armen halten durfte. Welche Rolle spielt Jesus in unserem Leben, in deinem Leben? Spielt er eine Rolle? Spielt er nur eine Rolle? Oder ist er dein Regisseur? Jesus möchte keine Rolle spielen in deinem Leben. Er möchte die Führung übernehmen. Er möchte dir sagen, wo es lang geht. Was du zu tun hast, was du zu sagen hast, das möchte er. Er möchte der Regisseur sein in deinem Leben. Und wenn er es ist, dann läuft dein Leben total anders. Es läuft anders, als es jetzt läuft. Ansatzweise habe ich es auch schon erlebt. Ich bin immer noch da am Lernen und du darfst auch am Lernen sein. Wenn es noch nicht so ganz klappt, Jesus hilft dir dabei. Jesus hilft mir dabei und er hilft auch dir dabei. Er möchte der Erste und das Wichtigste in unserem Leben sein. Wisst ihr, mit zunehmendem Alter habe ich es gemerkt, ist vieles, was mir mal so wichtig erschien in meinem Leben, so unwichtig geworden. Ich weiß nicht, ihr, die auch schon so jenseits die ja schon Rentner seid, sage ich mal, und darüber hinaus. Vielleicht merkt ihr oder habt ihr es auch schon gemerkt, manches ist gar nicht mehr so wichtig, ne? Manches ist gar nicht mehr so wichtig. Francesco, du bist, glaube ich, der Reifste bei uns heute Morgen hier. Vieles ist nicht mehr so wichtig in deinem Leben, ne? Was mal wichtig war, oder? Vieles ist nicht mehr so wichtig in deinem Leben, was früher mal wichtig war, oder? Amen. Jawohl, Jesus ist sein Reichtum. Amen. Ja. Im Alltag, da wird es sichtbar, ob Jesus der Regisseur meines Lebens ist oder nicht. Im Alltag wird es sichtbar und erlebbar. Ob er unsere Gedanken beherrscht, unsere Gefühle beherrscht, ob er unsere Zunge beherrscht, das wird im Alltag wird's offenbar. Simeon stand ganz unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er ruhte auf ihm und gab ihm die Gewissheit, dass er den Messias sehen wird, dass er Jesus sehen wird. Der Heilige Geist hatte auch die Gewalt über seine Füße, denn er, der Heilige Geist, drängte ihn, in den Tempel zu gehen, um Gott anzubeten. Und der Heilige Geist öffnete ihm auch die Augen, um in diesem kleinen Kind Jesus den Heiland der Welt zu erkennen, den Messias Israels. Und der Heilige Geist salbte seine Zunge, um von diesem Heiland Zeugnis abzulegen. Der Mensch ist wirklich geistlich, dessen Denken, dessen Reden, dessen Handeln vom Heiligen Geist beherrscht wird. Wenn Gott, der Heilige Geist, Regisseur in deinem Leben ist, dann hat er die Autorität darüber, die Herrschaft darüber, was du sagst, was du denkst, was du sagst und was du tust. Und es kommt nicht darauf an, was weiß ich, wie wunderbar fromm und geistlich, angeblich geistlich wir reden. Aber das ist eben gerade die Lektion, die wir als Kinder Gottes so schwer lernen. Wirklich uns total unter die Herrschaft und Autorität des Heiligen Geistes zu stellen. Wir haben zwar Weihnachten erlebt, wir sind durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden, denn die Wiedergeburt ist ein Werk des Heiligen Geistes, aber dieser Heilige Geist hat nicht die Verfügungsgewalt, die totale Verfügungsgewalt über unser Leben bekommen. In der Tiefe unseres Herzens hat es noch nicht Klick gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Wir bestimmen immer noch selbst, was in unserem Leben geschieht. Wenn wir morgens aufwachen, dann denken wir schon dran, was alles an diesem Tag zu machen ist, zu beschaffen ist und wo ich überall einkaufen muss und was ich alles noch machen muss. Wir überlegen, was wir zu tun haben, was wir zu sagen haben, was wir zu schreiben haben, wie wir argumentieren. Und wir hören oftmals so wenig auf die Stimme des Heiligen Geistes. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes hören, dann handeln wir nicht immer dementsprechend. Wir haben es zwar gehört, aber das gefällt uns dann nicht so ganz, passt nicht so ganz in unser Plan, in unseren Terminplan rein oder wie auch immer. Und dann unterlassen wir es oftmals. Wenn aber der Heilige Geist, der ja selbst Gott ist, zu uns spricht, dann will er uns was Wichtiges mitteilen. Und zwar was ganz Wichtiges, was wichtiger ist als das, was ich jetzt gerade denke, was wichtig ist. Immer wenn Gott spricht, ist es wichtig. Absolut wichtig. Und auf das Reden Gottes, des Heiligen Geistes zu hören und danach handeln, ist für uns Menschen niemals, absolut niemals zum Nachteil, sondern immer zum Guten. In jedem Fall zum Vorteil für uns. Zur Erbauung ist es für uns, zur Zurüstung, zur Umgestaltung in das Ebenbild Jesu. Der Heilige Geist liebt uns und will uns helfen, in unserem Glaubensleben vorwärts zu kommen, stark zu werden, Überwinder zu werden und ein Leben des Sieges zu führen über alle Macht der Sünde und der Finsternis. Er will in uns was bewirken, was uns hinterher, wenn wir darauf eingegangen sind, nur und ausschließlich nur zum Danken und Preisen veranlasst und nie zum Jammern. Und auch wichtig, dass andere Menschen sich in unserer Umgebung wohlfühlen. Da, wo ich bin, sind andere Menschen gern. Da, wo du bist, sind andere Menschen gern, weil die Liebe Gottes durch uns fließt, weil wir das getan haben, was Gott, der Heilige Geist, gesagt hat. Das spüren die Menschen, ohne dass wir jetzt irgendwas Großartiges da predigen oder was weiß ich. Einfach nur, und wenn nur eine Umarmung ist. Die Menschen spüren einfach diese Liebe, die von uns ausgeht. Weil eben Jesus, um nochmal dieses Wort benutzen zu dürfen, Regisseur unseres Lebens ist. Und dazu gehört dann auch, dass wir wie Simeon Liebe zum Tempel haben. Das, was da so schräg geschrieben steht, kann man schlecht lesen. Da steht, ich liebe meine Gemeinde. Bei Simeon sah das so aus, dass er eine unbeschreibliche Sehnsucht hatte nach dem Haus des Herrn. Ob unser Glaubensleben gesund ist, können wir daran erkennen, dass auch wir eine Sehnsucht haben zum Hause Gottes, zu den Kindern Gottes, zu unseren Glaubensgeschwistern. Woher kam diese Sehnsucht bei diesem Simeon? In Lukas 2, Vers 27 lesen wir, vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Er war vom Geist geleitet, er ließ sich vom Heiligen Geist Gottes leiten. Er hat vorher seine Lauscher auf Empfang gestellt. Heiliger Geist, sprich zu mir. Als er seine Augen aufmachte und den Schlaf auswischte, Heiliger Geist, sprich zu mir. Da hat er gehört, du gehst jetzt in den Tempel, Simeon. Wenn du dich gewaschen, angezogen hast, gefrühstückt hast, deine Andacht gemacht hast, deine Zeit mit mir hattest, dann gehst du in den Tempel. Das ist genau die richtige Zeit, dann wirst du den Messias sehen. Du wirst ihn in deine Arme nehmen. Ich habe es einfach mal ein bisschen ausgeschmückt. Er kam also nicht aus Gewohnheit in den Tempel, obwohl das eine gute Gewohnheit ist, ins Haus Gottes zu gehen, in die Kirche zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, am Berg 101 mal reinzugehen, in Hirzenhain. Ist eine gute Gewohnheit, ja. Er kam auch nicht aus einem Pflichtgefühl heraus in den Tempel, so nach dem Motto, naja, ihr müsst ja eigentlich auch mal wieder in die Kirche gehen oder in den Gottesdienst gehen, in die Gemeinde gehen. Die Leute kennen mich wahrscheinlich nicht mehr. Lass mich mal blicken, dass ich sage, ach, hier, ich bin auch noch da. Nein, Simeon kam zum Tempel, weil es ihm ein Herzensbedürfnis war. Weil es ihm ein Herzensbedürfnis war. Ausgelöst durch das Wirken des Heiligen Geistes, auf den er vorher gehört hat. Er teilt also nicht die Meinung, die heute viele Christen vertreten, dass sie auch zu Hause ihren Heiland preisen können und nicht die Gemeinschaft der Gläubigen brauchen, um gesegnet zu werden. Ja, ich kann auch zu Hause meinen Heiland preisen, kann auch unterwegs im Auto meinen Heiland preisen und dennoch ist es unwahrscheinlich wichtig, dass ich auch den Herrn preise mit anderen Gläubigen zusammen in meiner Gemeinde. Wenn das so wäre, dass ich keine Gemeinschaft brauche mit anderen Christen, dann würde Gott sich ja widersprechen. Niemand kann auf Dauer, ohne in seinem Glaubensleben Schaden zu erleiden, die Gemeinschaft der Gläubigen entbehren. Als Christ, als Kind Gottes, brauche ich Gemeinschaft mit anderen Christen, mit anderen Kindern Gottes. Denn in der Gemeinschaft werde ich gestärkt, werde ich belehrt, werde ich auferbaut, werde ich zum Segen sein für andere. Einer sorgt für den anderen, einer bringt für den anderen was mit. Wenn ihr zusammenkommt, sagt Paulus, dann hat jeder etwas, der eine Zungenrede, andere und so weiter, ihr kennt das. Und alles geschehe, damit ihr zusammen erbaut werdet zum Hause Gottes, zur Ehre des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir lesen Gottes, 5. Mose 16, Vers 8. Am siebten Tag lasst alle Arbeit ruhen und feiert zusammen ein Fest zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Psalm 26, Vers 12. Mitten in der Gemeinde werde ich den Herrn preisen. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, haben wir das schon mal gelesen? Weil wir füreinander verantwortlich sind? Du bist verantwortlich für deinen Nebenmann und deine Nebenfrau. Als Mann bist du verantwortlich für deine Ehefrau. Zuallererst, du hast dafür zu sorgen, dass deine Frau geistlich vorankommt. Das ist die Aufgabe der Ehemänner. Gott wendet sich zuerst an den Mann. Er hat zuerst den Mann gemacht. Und dann die Frau, weil der Mann ohne die Frau nur die Hälfte ist. Hat also die Frau wieder aufgewertet. Aber der Mann ist vorne dran. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Das sagt das Wort Gottes, nicht der Volker Speck. In der Apostelgeschichte lesen wir dann, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Hirzenhain, in Jerusalem, war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Vielleicht sollte man doch noch hier reinschreiben, Hirzenhain. Wäre doch eine Sache, oder? Das wäre doch was, wenn alle hier in Hirzenhain von der Furcht Gottes ergriffen würden. Ich darf das mal frei übersetzen hier. Das würde dann in etwa so lauten. Die, die sich bekehrten, ließen sich taufen, wurden Mitglieder in der FCG Hirzenhain und waren von nun an treue Besucher der Gottesdienste und der Gebetsabende. Halleluja! Das wäre doch was, Walter. Hä? Wollt ihr dem Walter eine Freude machen? Aber zuerst macht ihr Jesus die Freude, dann freut er sich sowieso. Ihr versteht, ja, wie ich das meine. Voller Freude nahmen sie am Abendmahl teil und sehnten sich nach den Lobpreiszeiten. Könnte man noch dazu tun. Und darum geschahen auch so viele Zeichen und Wunder unter den Gläubigen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Warum verkündige ich das? Warum wird das jeden Sonntag hier verkündigt, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Deshalb schreiben wir euch diesen Brief, denn nur wenn auch ihr mit dem Vater und mit seinem Sohn Gemeinschaft habt, können wir die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. erleben. Halleluja! Nur wenn wie auch ihr mit dem Vater und mit seinem Sohn Gemeinschaft habt, können wir die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Je mehr sich freuende Christen zusammen sind, umso größer ist die Freude der Gemeinschaft, oder? Wenn ich alleine hier bin, dann freue ich mich, ja. Jesus auch, Halleluja. Aber wenn noch jemand anderes dabei ist, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin zu Hause, dann freuen wir uns auch, wenn Gott zu uns spricht durch sein Wort, wenn wir was erleben. Und je mehr Freunde zusammen sind, umso größer ist die Freude. Und darum geht es ja letzten Endes Gott, dass wir uns freuen. Er möchte, dass wir fröhliche Christen sind, fröhliche Kinder Gottes, die in der Tiefe des Herzens Weihnachten erlebt haben. Eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln, sagt Jesus in Johannes 16, 20. Und zwei Verse weiter sagt er, ich werde euch wiedersehen, dann werdet ihr froh und glücklich sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Halleluja. Sehnen wir uns danach, Jesus zu sehen, Jesus zu erleben? Sehnst du dich danach? Jetzt, gerade in diesem Augenblick, kannst du es erleben, kannst du Jesus sehen. Schau auf ihn, schau nicht auf den anderen, schau nicht auf die negativen Dinge in deinem Leben, schau nicht auf das, was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Bekenne es vor Jesus, die Sünde, und sie ist weg. Und dann schau auf Jesus und die Freude Jesu wird dich erfüllen. Nur Jesus kann dir diese Freude geben. Ich bin gekommen, um Leben zu geben und das überfließend. Nimm es einfach mal so, wie es jetzt geschrieben steht und versuche nicht, das auseinanderzuklamüsern, was das im Einzelnen bedeutet. Er ist gekommen, um überfließend zu segnen. Halleluja. Für dich und für mich. Ich werde euch wiedersehen, dann werdet ihr froh und glücklich sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Das geschieht durch Gemeinschaft mit Jesus und seiner Gemeinde. Amen. Was suchte Simeon im Tempel? Er suchte Jesus, den Trost Israels. Weder die wunderbaren Psalmen, noch der beste Lobpreis, auch nicht die Worte des Gesetzes, allein die Heilige Schrift oder die Andachten. Nein, er musste in den Tempel gehen, um Jesus zu sehen. Simeon, musste in den Tempel gehen, um Jesus zu sehen. Das war ihm das Wichtigste. Er erwartete den Trost des Messias Israels. Er hatte also ein Ziel in seinem Leben. Nicht irgendein, sondern ein himmlisches Ziel. Seine ganze Aufmerksamkeit, sein ganzes Leben war ausgerichtet auf den Messias, auf den Heiland, auf den Retter. Ihn wollte er sehen. Nach ihm hat er sich gesehnt. Er wollte Weihnachten erleben in der Tiefe seines Herzens. Nach was sehnst du dich? Ist das Kommen Jesu auch deine Sehnsucht? Weihnachten in der Tiefe deines Herzens, willst du das erleben? Wann war das, als du das hattest, den Zuspruch Gottes, ich komme bald, sehr plötzlich, 2019, hat Gott zu meiner Frau gesagt, ich komme bald, sehr überraschend, 2019, im Herbst. Heute haben wir 2025, sind 6 Jahre, ich komme bald, überraschend. Da sagen wir, ja, bald, da ist ja viel Gummi drin. Ne? Ja, menschlich gesprochen ist da viel Gummi drin. Aber das zeigt uns mal, wie unser Denken ganz anders ist als das Denken Gottes. Er möchte, dass wir so denken, wie er denkt. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Gummi da drin ist. In Anführungszeichen gesetzt. Was da geschrieben steht, ob das jetzt gleich geschehen muss oder morgen oder übermorgen oder in 1000 Jahren. Was geschrieben ist, ist geschrieben und das wird in Erfüllung gehen. Das Wort Gottes wird in Erfüllung gehen. Nicht ein einziger Strichlein am Gesetz wird abgetan werden, sondern alles wird in Erfüllung gehen. Simeon wartete auf den Trost Israels und seine Sehnsucht, sie wurde gestillt, sie wurde erfüllt. Halleluja. Denn als er eines Tages wieder zum Tempel kommt, kommen Josef und Maria, um das Kind Gott zu weihen. Und im Inneren des Simeon, da heißt es, das ist der Trost Israels, der Retter deines Volkes. Versuchen wir das immer wieder mal so vorzustellen, wie er da in den Tempel geht und dann kommen da viele Menschen, die gehen rein und raus und viele Kinder sind dabei und dann sieht das eine Ehepaar mit dem Kind auf dem Arm, noch ein Säugling und er sieht das. Ist das der Messias? Und dann sagt der Heilige Geist, geh hin, das ist der Trost Israels. Gott spricht zu dir. Gott hat zu dir gesprochen. Das letzte Mal, oder das erste Mal vielleicht, als du ihm dein Leben geschenkt hast, da hat er vielleicht zum ersten Mal zu dir gesprochen gehabt. Zu mir musst du mehrmals sprechen, bevor ich dann endgültig Ja gesagt habe. Gott hat auch zu dir gesprochen. Halt es fest. Halt es fest und glaub daran, dass es geschieht, was er dir zugesagt hat. Und wenn er es dir gesagt hat, als du da drin gelesen hast in der Bibel, denn die Bibel bezeugt alles oder bestätigt alles, was Gott zu uns spricht, und halt es fest. Halte die Verheißung fest, die Gott dir gegeben hat. Die Sehnsucht des Simeon wurde erfüllt. Der Höhepunkt unseres Glaubenslebens muss immer wieder, oder ein Höhepunkt muss immer wieder der sein, dass wir Jesus sehen. Lieder, Gebete, Predigt sind gut, wichtig, notwendig, ja, aber es soll dahin kommen, dass wir auch sagen können, wie Simeon sagte, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und das der Ruhm deines Volkes Israel ist. Das geschieht, wenn wir wie Simeon die richtige Stellung zu Gott und zu seinem Haus haben und mit der inneren Erwartung hierher kommen. Ich möchte Jesus sehen. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, in der Tiefe meines Herzens. Das genügte Simeon. Und jetzt war er bereit, auch zu sterben. Jetzt konnte er beruhigt in die Ewigkeit gehen. Denn nun lässt du, Herr, deinen Diener in Frieden scheiden. Er hatte jetzt keine Angst mehr vor dem Tod, nachdem er Jesus gesehen hat und ihn in seinen Armen halten durfte. Der Tod hat für ihn seinen Schrecken verloren. Darum spricht er ja auch nicht vom Sterben, sondern nach der Luther-Übersetzung von einer Fahrt des Friedens. Heute erlebt man oder sieht man schon mal hin und wieder, dass andere, dass bei Traueranzeigen geschrieben steht, er ist umgezogen in die himmlische Stadt Jerusalem zu Jesus. Der Tod ist für ihn so etwas wie der Lohn für eine Arbeit oder wie der Siegeszug oder wie der Triumphzug nach einem gewonnenen Kampf. Werden das auch mal unsere Worte sein? Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Nun darf ich dich schauen, Jesus. Viele Gotteskinder haben noch Angst vor dem Tod. Aber warum? Wenn sie doch Jesus in den Armen halten. Oder soll ich es andersrum sagen? Wenn sie von Jesus gehalten werden, wirst du von Jesus gehalten? Weißt du, dich in seiner Hand geborgen? So wie er sagt, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Dein Tod wird dann auch ein Triumphzug zur Herrlichkeit sein, weil du Weihnachten in der Tiefe deines Herzens erlebt hast. Lasst uns wie Simeon die richtige Stellung zu Gott, dem Vater haben, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasst uns den Ort, wo seine Ehre wohnt, den Tempel, das Haus Gottes, über alles lieben, eine Sehnsucht danach haben, ihn dort oder hier zu erleben, zu sehen. Dann werden wir auch sagen, nun lässt du, Herr, deinen Diener in Frieden scheiden oder fahren, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen und Weihnachten in der Tiefe meines Herzens erlebt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für einen Simeon, den du uns heute Morgen vorgestellt hast, den wir betrachten durften, dessen Leben ganz war, aus einem Guss war, der dich geehrt hat, der dich im Fokus hatte, der ein Sehnen hatte, dich, den Messias Israels, zu sehen. Und du hast ihm diesen Wunsch gewährt. Ich danke dir, Herr, dass wir davon lernen dürfen, mit dir Gemeinschaft zu haben, Sehnsucht zu haben nach dir, Herr, und dann von dir gesegnet zu werden. Herr, du hast für jeden Einzelnen einen besonderen Segen bereit. Und darum bete ich, dass du meinen Geschwistern begegnest, Herr, dass du dich ihnen zeigst, dich ihnen dass sie dich sehen können. Wenn auch nicht mit ihren Augen, aber doch in ihrem Herzen, dass sie in der Tiefe ihres Herzens dich erleben, Jesus. Darum bete ich und ich danke dir, Herr, dass du es schenken wirst. Amen. Amen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Gott segne euch weiterhin. Amen.